Was denkt ihr, was ist der mächtigste Entwicklungsimpuls für uns Menschen? Es gibt eine Geschichte, die ihr vielleicht kennt von der Wette zwischen Sonne und Sturm, wer mächtiger ist. Vielleicht kennt ihr die mit dem. Und es ist ein Mensch, der einen Mantel hat und Sonne und Wind treffen sich und sagen, okay, wer von uns es schafft, dass dieser Mensch den Mantel auszieht, der hat gewonnen. Und sagt er, Sturm, okay, das kriege ich doch wohl hin. Und fängt an zu pusten und zu blasen. Und der Mensch, Mann oder Frau, zieht natürlich den Mantel immer fester und fester und fester. Und irgendwann geht im Sturm die Puste aus. Und er sagt so, jetzt versuch du mal. Und die Sonne kommt raus und strahlt und strahlt. Und es wird warm und warm. Und er zieht den Mantel aus. Also in etwa ist das eigentlich auch mit uns. Das Leid ist der Sturm. Und als Therapeut selber weiß ich, oder die von euch, die Therapeutinnen und Therapeuten sind, wissen das auch, oder andere Heilberufe, manchmal machen sich Menschen einfach erst auf die Socken, wenn es sticht und juckt und wehtut. Und das ist schon eine Motivation in uns. Und manchmal ist das Leiden auch an etwas ein Tor, wo etwas Größeres, wo gar nichts ist, was falsch ist oder krank oder schräg, sondern wo einfach das nachwachsende Leben größer ist. Hatten wir die Tage schon als die Form, die wir gerade haben. Unsere Beziehungen, ja, die waren lange Jahre gut und dann wächst etwas in einem von beiden dermaßen stark nach und öffnet sich, dass die anderen nicht mitkommen. Die Beziehung bekommt eine andere Konstellation bis hin zu einer im besten Fall gut gemeinten Trennung oder wohlwollenden Trennung. Das gibt es und da ist nichts falsch dran. Und das ist dieses natürliche Wachstum. Also das Leid kann ein Tor sein, das uns weckt oder ein Weckruf, ja, mit CK, der uns aufweckt, uns in Bewegung zu setzen. Aber die Sonne ist was anderes. Der mächtigste Impuls für uns Menschen, uns zu entwickeln, ist, dass wir unser wahres Bild schauen. Dass wir, wo auch immer, die Reifungsmöglichkeit schauen, die uns zugedacht ist, die sich in uns entfalten kann. Wenn ihr es ein bisschen pathetisch wollt, dass wir uns, sei es für einen Moment, unsere Vollendung schauen. Unsere Eigentlichkeit, unsere Gemeintheit. Aber von innen, das sind alles so Worte, die klingen so ein bisschen von außen, aber von innen her, dass wir unser Innenbild schauen. Das ist das, was die Phänomenologie nennt, das starke Bild. Das starke Bild, im Unterschied zum schwachen Bild, das starke Bild enthält die Fülle des Wesens von einem Menschen, einem Tier, einem Phänomen, einem Kunstwerk, was auch immer. Und wir oszillieren hin, wir schwingen hin zu diesem starken Bild in unserer Entwicklung und erreichen es nie, aber es ist diese Ausrichtung. Das heißt, einem Menschen das Bild seiner möglichen Entwicklung vorzuhalten, ist der machtvollste Impuls, dem wir eigentlich nicht widersprechen können. Deshalb auch werden Menschen, die das stark verkörpern, in einer Gesellschaft, die sich nicht entwickeln will, umgebracht. Jesus von Nazareth, Osho, Gandhi, Frauen und Männer der Geschichte. Und wenn wir für uns fragen, wie wir oder wo wir Zugang bekommen zu diesem Innenbild, diesem starken Bild, dann gibt es, wenn ich die Tradition so ein bisschen zusammenschaue in Ost und West, lässt sich das in 5 Hauptaspekte bringen. Also wer ist die, oder worin wird uns zugänglich, sehbar, verstehbar, erfahrbar, berührbar, unser eigenes Reifungspotenzial. Und das ist eigentlich das, was man mit reifem Menschsein oder erwachtem Menschsein oder integralem Menschsein, das in eine ganz moderne Sprache bringen wollen, oder gottverbundenes Menschsein, gottbeseeltes Menschsein in einer mehr traditionell christlichen Sprache beschreiben wollen. Oder in der buddhistischen Tradition das erleuchtete Wesen, wobei das auch nochmal viele Dimensionen hat, aber das erwachte Wesen zu sein. Also wo begegnen wir dem? Und das ist eigentlich das sogenannte Lehrerprinzip oder Lehrerinnenprinzip oder klassisch formuliert das, der Archetyp des Meisters oder der Meisterin. Das ist nicht jemand, der irgendwo auf dem hohen Thron sitzt und irgendwas erzählt, sondern das ist eigentlich diese Instanz in uns, dass wir alle die Möglichkeit haben, unser vollstes menschliches Potenzial zu entfalten, meisterlich verbunden zu sein mit dem Sein. Und diese fünf Zugänge aus den Traditionen, die mag ich ein bisschen beschreiben. Der erste Zugang ist einfach, sind Menschen. Ganz konkret, Menschen, denen wir begegnen. Und das können Menschen sein, die für uns, sagen wir, offiziell diese Situation oder diese Position oder Funktion, vielleicht besser, des Lehrenden oder des Begleiters oder der Mentorin oder was auch immer haben. Das können auch Familienangehörige sein, das kann natürlich ein guter Freund, eine Freundin sein. In der Tradition ist es natürlich jemand, der diesen Weg schon tief gegangen ist, studiert hat, durcherfahren hat, verkörpert möglichst in viele Zellen, vielleicht noch nicht in alle, aber viele, und das auch in der Liebe und Achtsamkeit und in dem Wissen um die Ganzheit des Weges vermitteln kann. Also jemand, der diesen Namen des Lehrers oder der Lehrerin verdient. Und das ist nicht jemand, der nur hochentwickelt ist oder vielleicht ein Stückchen weiter als wir selber, sondern es ist jemand, der den ganzen Weg kennt. Uns nutzen nicht solche Leute mit Spontanerleuchtung, die mit 16 Jahren ein Bier trinken und eine riesen Seinserfahrung haben. Die können uns den Weg nicht zeigen. Die sind faszinierend, ja. Solche Menschen erleben, sind zum Teil auch international anerkannte große spirituelle Lehrer, aber die springen immer wieder über die Klinge, dass sie unsere normalen alltäglichen Schwierigkeiten des Weges nicht kennen. Und es ihnen so schwer fällt, sich reinzudenken, was wir alles für Mühe haben. Und aus der Sicht der Traditionen in Ost und West sind die Lehrenden, und das kannst du genauso sein, ja? Die Lehrenden, da wo wir Lehrende sind, das ist eine Funktion, ja? Das ist kein Titel. Da wo wir lehren, braucht es die Kenntnis des ganzen Schmerzes, der Mühe und der Auferstehung und der Tränen und der Freuden und des Jubels des Weges. Und wenn ihr euren Geist schweifen lässt und mal in euer Leben schaut, dann entdeckt ihr wahrscheinlich eine ganze Reihe von solchen Menschen. Und diese Menschen sind wichtig, oft um eine Tür aufzustoßen, um uns zu wecken. Manchmal ist so eine Begegnung fast schicksalswendend, sei es auch über ein Buch oder sei es real oder sei es in einem Kurs oder sei es irgendwo auf der Straße. Und dann sagt die Tradition, ganz faszinierend, streicht das wieder durch und sagt, okay, von diesen fünf ist das der am wenigsten Wichtige. Also, nehmt euch nicht so wichtig. Die anderen vier sind wichtiger. Die Wichtigkeit steigert sich. Das Zweite, und da braucht es, jetzt müssen wir ein bisschen dehnen, unser westliches, nicht bei uns jetzt hier, denke ich, materialistisches, wissenschaftliches Weltbild, müssen wir ein bisschen ausdehnen. Nicht wegmachen, aber ausdehnen. Die zweite Spur ist das, was die Traditionen nennen, die unsichtbare Welt. Ihr kennt das, wir berühren das ja hier immer, in der Meditation, in Ritualen, im Feuer etc. Also unsichtbare Welt sind ursprünglich in indigenen Kulturen die Ahneninnen und Ahnen, die den Weg schon gegangen sind, die mit uns verbunden sind, ob jung oder alt oder wie auch immer, und die eine gewisse Art von, natürlich durch das Sterben und das Eintauchen in eine andere Dimension von Wirklichkeit, eine andere Art von Reife und Durchblick haben, ein bisschen mehr als wir. Wir haben den Vorteil der Verkörperung, aber das ist nicht so easy. Da ist Unterstützung, die rechnen uns das hoch an, dass wir hier sind. Und viele von denen, also als Ahnen und Ahnen, kennen ja das Menschsein. Und dann gibt es natürlich die verstorbenen Meisterinnen und Meister der Traditionen und die großen Inkarnationsgestalten der großen Weltreligion. Ja, also unsichtbare Welt. Es ist die Welt, aber in ihrer unsichtbaren Dimension. Es ist nicht woanders, es ist hier. So, und, aber normalerweise, die meisten von uns sehen das nicht. Wir können das fühlen oder haben dazu einen Bezug. Es ist ganz interessant, in der christlichen Tradition gibt es einen Festtag, der das zelebriert. Wird nur nicht so benannt, Allerheiligen. Allerheiligen ist nicht das Friedhofsfest, was danach kommt eigentlich, sondern es so ein bisschen vorgeschoben, weil da Feiertag war, aber eigentlich ist es eine Verschiebung. Allerheiligen ist das Erntedankfest der christlichen Tradition. Also, dass es Menschen in diese Dimension von Vollendung schaffen, wo sie Heilende sind für andere. Das meint ja eigentlich das Wort heilig. Wo sie wirken, nicht mehr für sich sind sie einigermaßen durch und frei und in der Liebe und jetzt sind sie Gefäß und Werkzeugen leuchten für andere und lieben und helfen und was auch immer. Wie auch immer wir die jetzt erfahren oder weit weg empfinden oder als Traumbilder sehen, ist egal. Das ist etwas, das seit Tausenden von Jahren, das ist keine Erfindung jetzt einer Kultur, seit Tausenden von Jahren Menschenseelen begleitet. Das Wissen um die unsichtbare Dimension unserer Wirklichkeit. Und die lehren uns. Mali Duma Sumé, unser großer afrikanischer Lehrer, sagt, die sind dir näher, als jeder menschliche Lehrer dir nah sein kann. Das ist die zweite Dimension, wo wir unserer Vollendung, unserem Reifungsanspruch begegnen können. Die dritte Dimension ist, und da finde ich, wird es jetzt nochmal ganz, ganz interessant, da kommt es wieder sehr, wird sehr, sehr konkret, das wird genannt die symbolische Linie. Das ist unsere Biografie. Die Sicht ist, dass unsere ganze Biografie, unsere Lebensgeschichte eine Kette von Symbolen ist, wo wir Situationen, Konstellationen begegnen, Gegenständen der Erde, der Sonne, den Tieren, den Bäumen, Menschen, Kindern. Ja, das alles kann uns lehren, das alles inspiriert uns, das alles können wir lesen, als zur rechten Zeit ist das jetzt da. Und das liegt an unserem Lesen können. Das ist keine magische Welt, wie es manchmal die Esoterik kreiert. Ja, das Blatt fiel jetzt vom Baum, um dich daran zu erinnern, dass es deiner Schwiegermutter schlecht geht. Das ist Humbug, das ist der Einstieg in den Wahn. Ja, sondern das Blatt fällt vom Baum, weil es einfach fällt. Ganz unschuldig. Und das weiß auch nicht mehr als ich. Das ist einfach ein Blatt. Aber dieses Blatt kann mich berühren und mich an etwas erinnern, wo ich merke, wow, ich spüre in diesem Fallen des Blattes etwas von der Vergänglichkeit von Menschsein. Und mein Geist öffnet sich hin zu Menschen in meiner Verwandtschaft, die vielleicht schwer krank sind und mit denen ich lange keinen Kontakt hatte. Und dann spinnt sich's weiter und dann fällt mir vielleicht irgend so jemand ein und dann schreibe ich einen Brief oder rufe an. Aber das ist nicht in dem Blatt. Das Blatt ist nur ein Werkzeug. Das ist symbolische Linie. Es ist keine Geisterwelt, sondern das ist die reale Welt, aber mit ihrer symbolischen, zusammengeworfenen Tiefe, wo sie uns erinnert, wo sie uns anspricht, wo sie uns berührt. Du gehst durch den Wald und bist ganz traurig und irgendwas, plötzlich fällt ein Sonnenstrahl, ein unglaubliches Licht in den Wald und du merkst, wow, da gibt es ja was anderes. Das holt dich raus aus deinem dich Kreisen um deine Themen. Wow, da gibt es ja Sonne und Wald und Natur und Vögel singen. Gibt es die größere Welt. Es gibt ein Leben jenseits meiner Trauer. Ich kann nicht mehr gedacht. Ja, wir spinnen uns oft so ein. Symbolische Linie lehrt uns. Im Zen gibt es sehr schön dieses geh hinaus aus dem Kloster, lass die Übung und überall das Gras wird dich lehren. Das ist so typische radikale Zen-Anweisung. Vergiss das Kloster, vergiss das ganze fromme Zeug und das Rumsitzen und Meditieren. Lass es alles los, die Wegwerfübung im Zen genannt. Ja, Zen wegwerfen, weg das Zeug. Ja, raus, einfach sein, das Gras leuchtet und ist dein Meister. Das ist gemein, symbolische Linie, was kann uns alles lehren? Der Vogel, das Tier, das Kind. Und wenn wir davon offen sind, sind wir eigentlich schon, also wenn wir das spüren, wenn ihr das spürt, wenn ihr da Zugang zu habt, dann seid ihr eigentlich schon, sind wir, schließlich sehr, sehr unabhängig von diesen ersten, den menschlichen Lehrern. Das heißt nicht, dass man immer noch mal was lernen kann, aber es besteht nicht mehr diese Abhängigkeit, die haben was, was wir nicht haben und das hätte ich gern. So, ist überall. Spiritualität, sagt John Gebser mal, der große Kulturanthropologe aus der Schweiz, Spiritualität ist kein Sonderfeld. Spiritualität ist das einfache Phänomen, das diese tiefe Weisheit alles durchdringt. Die tiefe Weisheit des Lebens. So, und dann gibt es die vierte Dimension, auch wieder noch wichtiger, ja, als die Symbole. Das ist die innere Linie, genannt, der Tradition, die innere Linie. Und das ist etwas, was der war Philosoph, Psychotherapeut, spiritueller Lehrer, Zen-Lehrer, Graf Dürkheim, das ist einer der ersten, der Ost und West so auch verbunden hat, den ich leider zur Lebzeit nicht kennengelernt habe. Ich war an seinem Zentrum, habe da gelernt und viele seiner Bücher gelesen, finde ihn sehr, sehr inspirierend, sehr tief, sehr kraftvoll zu lesen. Und er hat das toll beschrieben mit dem Wort der innere Meister oder die innere Meisterin. Es gibt ein ganzes Buch von ihm, der Ruf nach dem Meister. Das ist nicht gemeint, der Ruf nach den Gurus, die irgendwo höher sind als wir, sondern es ist der Ruf, was braucht es, wenn wir mit der Psychotherapie durch sind oder enttäuscht davon. Das ist sein Ansatz. Das, was dir keine Psychotherapie der Welt geben kann, das ist die Öffnung zum Wesen hin, das Initiatische. Die Öffnung zur Tiefe, in der immer alles heil war und aus der alle Heilung kommt. Und für diesen Öffnungsprozess braucht es dieses Meisterprinzip. Ob irgendwo oder draußen, vom Baum oder vom Menschen, ist es wurscht. Und in diesem Kontext beschreibt er die innere Meisterin, den inneren Meister, die jede und jeder von uns, so wie wir hier sitzen, in uns hat. Sonst würden wir uns gar nicht auf den Weg machen. Die innere Meisterin oder der innere Lehrer beschreibt dieses Prinzip in uns, dass ein Aspekt in uns schon vollkommen wach ist, schon da ist. Der Osten würde es Buddha-Natur nennen, Buddhismus, und die christliche Mystik würde es nennen Christus in dir oder Gottes Funken in der Seele, Meister Eckhart Sprache. Ja, da ist etwas in dir, das ist schon wach und das lässt sich nicht betrügen, nicht besaufen, nicht betören, nicht verschlafen, nicht verfaulenzen, nicht was sonst wie. Ja? Das ist wach und wenn du dich da andockst, wenn du dahin Zugang hast, hast du eine innere Führung. Und das ist sehr, 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 sehr powerful. Und dem gilt es zu vertrauen und im Zweifelsfall gilt es dieser Instanz immer zu vertrauen. Und das ist die Instanz, die auch sucht, wo wir außen Futter bekommen für diesen Weg. Und wo es uns gut tut und wo nicht. Deshalb ist unser Anliegen hier auch immer, vertrau dir, vertrau der Spur, was du spürst. Auch wenn es gerade vielleicht ein bisschen anders ist, als wir es anleiten oder als es irgendwo steht oder als es die anderen machen. Vertrau deiner inneren Spur. Ist natürlich nicht zu verwechseln mit unserer inneren Eigensinnigkeit und Willen und Ego-Konstrukten. Ich mache es, wie ich will und ich will es genau so und nicht anders. Das ist nicht der innere Meister. Ja? Die innere Meisterin ist auch etwas, was uns weckt und aufruft und manchmal konfrontiert mit Dingen, wo wir geradezu erschrecken. Im guten Sinne, wo wir vor unserem Licht erschrecken. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und das zu kultivieren, gelten eigentlich all diese anderen Aspekte und die rufen uns dahin, dass sie uns dahin ermächtigen. Und daran könnt ihr zum Beispiel auch gut spirituelle Wege oder Therapieformen auch oder Religionen unterscheiden. Alle, die uns ermächtigen zu dieser inneren Meisterqualität, dieser inneren Führung. Die sind lebenstauglich. Alle, die uns versuchen, das auszureden und das wegzumachen und uns an sie zu binden, da lasst besser die Finger vor. Der äußere Meister oder der äußere Lehrer ist der Überflüssige. Ja, wir brauchen das Menschliche gegenüber eine bestimmte Phase des Weges oder als Inspiration immer wieder mal, aber eigentlich ist es was. Es ist nicht das Wichtigste. Deshalb diese Lehre auch, den Teil der Traditionen, diese erste Stufe ist die am wenigsten wichtige. Manchmal ist sie wichtig, aber nicht so ganz. Die anderen sind wichtiger. Okay, dann haben wir noch das fünfte und das ist, da mache ich von selber drauf, der fünfte Zugang, der letzte mögliche und tiefste Zugang zu unsere Reifung ist das absolute Selber. Das das Wehen, nimm mal die mystische Sprache, das Wehen der Gottheit durch alle unsere Zellen. Präsenz der Erleuchtung, die immer schon da ist. Wie Meister Dogen, der alte Zen-Meister aus Japan, wunderbar sagt, 11. Jahrhundert, wunderbar sagt, du meditierst nicht, um zu erwachen. Dass du meditierst, ist ein Ausdruck davon, dass du schon erwacht bist. Also ist das Erwachen ohne Anfang und die Übung ohne Ende. Das ist ein ganz anderer Zugang. Und das ist gemeint, das tiefste, die tiefste Linie, das tiefste Zuströmen unseres Reifungspotenzial ist unsere eigene Erfahrung mit dem Unendlichen, mit dem Unermesslichen, dem Absoluten, dem Göttlichen, dem Erwachten, der Weite. Wo wir uns jetzt in unserem Retreat auch so ein bisschen hintasten entlang der Spur, wer bin ich denn eigentlich? Und das ist natürlich das Wichtigste. Und wenn du da, es gibt so Menschen in allen Traditionen, die haben damit unmittelbar Kontakt, die nehmen das andere alles gar nicht so ernst. Die lachen sich kaputt über Teachings und Zen und Meister. Ja, ganz nett. Aber eigentlich ruhen die im Sein, so wie gibt es auch in der christlichen Tradition, gibt es einige, auch zeitnah, früher Bekannter von mir, der war oft auf dem Berg Athos in Griechenland, wo die Mönche meditieren und das, so und meditieren. Gibt es Leute, die besuchen keinen Gottesdienst. Das ist ein völliger Killerfit für die. Die setzen sich auf den Berg, schauen auf das Meer und sind. Da auch. Ja, im Osten gibt es noch mehr, diese Radikalität des absoluten Weges, des Innen, des reinen Sitzens. Und so gesehen, nochmal zu einem zweiten Bogen, den ich euch gerne noch kurz anbieten mag. Dieser erste Bogen war so dieses, wie bekommen wir Zugang zu unserem mächtigsten Impuls, uns weiterzuentwickeln, also dem Bild oder Bild im weiteren Sinn des Wortes, der Erfahrung unserer Reifungsmöglichkeit. Das war diese fünf Aspekte. Und was sich daran anschließt, ist so dieses, okay, wie komme ich da hin? Und das ist das, was man traditionell den Weg oder auch die Lehre, die Weisheit des Weges nennen würde. Dazu gehören die Teachings und die Einsichten und das Wissen, aber auch die Übungen, die Meditationen etc. Und da gibt es so etwas, sag mal, wo wir eigentlich sehen können, in der Essenz könnten wir uns eigentlich, also wenn wir diesen Zugang haben, diese fünf Dimensionen, können uns eigentlich hinsetzen und sein, wie diese Mönche da im Berg Athos. Und das wäre genug. Und es gibt ja Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, das ist auch genug. Und es gibt auch Erfahrungen, vielleicht auch in euch, oder vermutlich auch in euch, wo ihr spürt, das ist eigentlich, was will ich noch? Da bin ich. Nicht im Sinne, dass schon alles vollkommen und du erleuchtet bist, aber im Sinne von, das ist der Weg. Mehr brauche ich nicht, das ist wahr. Eigentlich würde uns genügen, einfach da zu sitzen und zu sein. Nur, die Sache ist, meistens brauchen wir dafür länger, als wir in der Regel leben. Also wir brauchen sehr lange. Die Erfahrung zeigt schon, dass Menschen, die eine tiefe Verwirklichung, tiefe Erfüllung gefunden haben, nur übersetzen, dass die schon auch, die konnten gut sitzen. Also 9 oder 12 oder 20 Jahre, Tag und Nacht, viele Stunden, und das ist das Leben. So also wie dieser große tibetische Meister, Dilgo Khyentse, der eine Inkarnation von Liebe ist, wenn man den auch schon auf den Bildern sieht, der auch ein Lehrer des Dalai Lama war und vieler großer Lehrer, und der 12 Jahre ins Retreat gehen wollte, ins Einzelretreat, powervolle Verbindung wirklich mit dem Sein, und aus Versehen hat er dann halt 2 Jahre zu lang meditiert, waren halt 14. So, das kann ja mal passieren, wenn man so tief im Sein ist. Was mich fasziniert, also das, auch diese Dimensionen von Zeit gar nicht mehr so ernst nehmen. Das ist dieses, da ist eigentlich alles da. Und all diese komplizierten Übungen, die wir hier auch machen, die sind nur dafür da, weil wir komplizierte Wesen sind. Weil wir hochintelligent sind, uns vor uns selber zu verstecken. Und deshalb braucht es hochintelligente Übungen, um das zu knacken. Über die Jahrtausende hin haben die sich entwickelt. Das ist nicht unser heutiges Thema nur. Und zum Weg mag ich noch zwei Dinge erzählen, die ich sehr, sehr unterstützend finde. Das eine ist von einer spirituellen Lehrerin von unserem Silvester Walch, den wir sehr lieben, Guru Mai, die ist Meisterin im Siddha-Yoga. Und die sagt, ja, es ist schon gut, dass du schnell vorankommen willst und den Weg gehen und das Ziel erreichen. Und das ist wunderbar, aber genieße jeden Schritt. Willst du nicht den ganzen Weg kennenlernen? Willst du nicht wirklich jede Stufe erfahren? Also sie ermutigt so, dass wir dieses, da will ich hin, davon will ich frei werden, dass wir das ein bisschen loslassen, schon unterwegs bleiben, aber dass wir entspannen in jede Stufe des Weges, auch die schwierigen. Willst du nicht alles kennenlernen? Hast du Zeit? Und das zweite ist von einem großen tibetischen, als Heiliger wird er in Tibet verehrt, so nach der Tradition gilt er als der liebste Heilige Tibets, Milarepa, so 12. Jahrhundert plus minus hat er gelebt. Und er hat eine heiße Geschichte, die ist so, dass er als Kind magische Fähigkeiten hatte und sowohl weiße wie auch schwarze Magie, das hat er dann gemerkt. Und es gab einen riesen Familienkonflikt mit der Verwandtschaft und er hat dann die Wut seiner Mutter übernommen und als 8- oder 9-Jähriger ausagiert und hat 36 Menschen umgebracht, so ungefähr, durch schwarze Magie. Das konnte er. Und dann hat er natürlich danach voll den Absturz gehabt und ist weg, auch von der Familie weg und kam zu verschiedenen Lehrern. Und am Ende kommt er zu einem Lehrer, der eigentlich sein Lehrer ist, Marpa, tibetischer Meister, der diese Tradition aus Indien nach Tibet gebracht hat. Und der hat ihm zwei Übungen nur gegeben. Er hat erkannt sein Trauma im Grunde mit Schuld, aber auch, er hat auch einiges abgekriegt, wurde geschlagen von diesem Onkel. Aber auch seine tiefe Begabung, hat beides gesehen. Und er hat ihm zwei Übungen gegeben. Und das finde ich jetzt faszinierend. Das reine Sitzen im reinen Gewahrsein, das ist nochmal ein bisschen die Tiefung, wo wir auch jetzt uns die Tage hinbewegen, die Tiefung des Sitzens in diese zentrale Energie im Körper, das reine Gewahrsein, Sitzen, Sein. Ja. Und eine Art von, also traditionelle Vajrayana-Praxis, Tummo, also Arbeit mit Atem und innerem Feuer, das kommt sehr nah dem, was wir in der Atemarbeit. Also sitzen und atmen. Mahamudra, sitzen und holotropes Atmen. So jetzt moderner übersetzt. Und das finde ich ganz, ganz beeindruckend. Also nicht die Vielzahl von allen möglichen Übungen und Ritualen und Reinigungen und so weiter, sondern diese kraftvollen Praktiken, die wie zwei Hände sind, die wir die Tage schon mal hatten, wo wir uns verbinden mit dem, was schon ist, mit dem Sein und das Wirken lassen, das in der Stille sein, sitzen und wo wir an uns arbeiten, atmen, Energie und auflösen, etc. etc. Und beides hat es gebraucht. Und das hat er jahrelang, jahrzehntelang gemacht in der Höhle, in den Höhlen im Himalaya und dann irgendwann wurde es freier und freier und er hatte eine große Ausstrahlung, da kamen Schülerinnen, Schüler und Menschen und er ist einer der großen Linienhalter dieser Tradition. Und ich finde es faszinierend, weil das so nochmal durch seine Story zeigt, so im Grunde klassische Traumatherapie und dann aus dem Trauma ins Erwachen. Aber das ernst genommen. Hat einen tollen Lehrer. Ja, und wenn wir ein drittes Element noch hinzufügen, haben wir alle drei komplett. Ich sage euch gleich auch, was der Background ist. Dann können wir noch sagen, okay, das ist ein Weg, der ist sehr anspruchsvoll zu uns selbst hin, zu unserer eigenen Reifung. Und selbst wenn wir die Werkzeuge kennen, tut es gut, wenn wir nicht allein sind. Und es braucht das Gegenüber, es braucht die Gemeinschaft, es braucht manchmal so die Mentoren und Mentorinnen, die dabei sind, die einen ein bisschen begleiten, inspirieren. Und es braucht vor allem aber auch diese Gemeinschaft, um zu wissen, es sind andere mit mir unterwegs und das, was ich gerade erlebe, ist nicht völlig crazy. Und von Herz zu Herz sich zu begegnen oder sich Spiegel zu sein, wertschätzender, offener Spiegel, wie ihr gestern in der Inquiry-Übung dieser Selbsterforschung, die wir nachmittags eingangs gemacht haben, oder auch sich gegenseitig sonst zu unterstützen. Das sind drei Elemente, die uns die verschiedenen Traditionen ans Herz legen und die in der klassischen buddhistischen Tradition genannt werden, die drei Kostbarkeiten. Das Buddha-Prinzip, das Dharma-Prinzip und das Sangha-Prinzip. Also das Geheimnis oder das Prinzip unseres reifen, erwachten Menschseins. Das erste, die verschiedenen Dimensionen, wo wir dem begegnen, die fünf. Dann die Weisheit des Weges, Dharma. Wie komme ich dahin? Wie strickt sich das Leben, dass ich mich entfalten kann zu mir selbst hin? Und Sangha, die Gemeinschaft. Und das habt ihr auch in der christlichen Tradition ganz genauso. Das Christusprinzip, das Wegprinzip und das Ekklesia-Prinzip. Und in allen großen spirituellen Traditionen haben wir das. Und das ist durchaus weise. Und gerade dieses Gemeinschaftsprinzip, das hilft uns dabei, dass wir da nicht so einen Ego-Trip draus machen, so einen spirituellen Nobelpreis gewinnen, sondern dass das wirklich ein gemeinsames Schwingen und ein lebendiger menschlicher Kontext bleibt. Manchmal verkommen Gemeinschaften dazu, dass sie sich zum Selbstzweck aufspielen und versuchen, Menschen dahin zu binden oder zu pressen oder müssen alle hier und nicht zu jemand anders gehen. Das kennen wir auch, da kippt es dann wieder. Ja? Aber eigentlich ist Gemeinschaft dieser offene, freie Raum, wo wir einander unterstützen und uns auf einem ähnlichen Weg befinden.